Ja, herzlich willkommen auch an den Bildschirmen, die jetzt zugeschaltet sind. Wir starten in diese oder machen weiter mit der Predigtreihe, unserer Adventspredigtreihe versprochen. Nicht nur hier, sondern wo auch immer ihr gerade seid und uns zugeschaut, seid herzlich gegrüßt. Ich starte mal mit einer kleinen Frage. Wer von euch hatte als Kind einen Spitznamen? Darf ich mal sehen, einen Spitznamen? Wow, also die meisten. So ein liebevoller Titel, ich hoffe, das war kein Mobbing, sondern wirklich ein liebevoller Titel. Ich hatte mal in der Schule einen Namen, da nannten sie mich den Flieger, weil ich so eine Mütze hatte, da waren diese Ohrenklappen hier und die flogen immer so da rum und sie nannten mich liebevoll Flieger. Jesus bekommt im Alten Testament auch so eine Art von Spitznamen, die ihn beschreiben. Das sind mehr Charaktereigenschaften, aus denen Namen gemacht wurden. Und diese Namen sind der Inhalt unserer Predigtreihe versprochen. Gott hat uns versprochen, Mensch zu werden und sehr nahbar zu sein. Und viele Menschen hat auch Jesus als Mensch so eine Art Spitznamen, Charaktereigenschaften, die ihn auch beschreiben. Und in diesen Namen wird Gottes Versprechen an uns von seinem Messias deutlich. Und diese Beschreibungen von Jesus, die sind nicht niedlich, sondern eher Mr. Incredible, ja, mäßig. Und lasst uns die mal anschauen, die bekommt Jesaja 750 Jahre, bevor Jesus geboren wurde. Da wird in Jesaja 9, Vers 5 über Jesus, den kommenden Messias, ausgesagt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Und jetzt kommen diese Namen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Diese vier Titel oder Namen beschäftigen uns in dieser Predigtreihe. Joshi hat letzte Woche mit dem wunderbaren Ratgeber ganz stark angefangen und ich mache heute weiter mit diesem zweiten Namen, starker Gott, starker Gott. Jetzt müssen wir erstmal zusammen mal überlegen, welche Gedanken, Bilder kommen dir, welche Vorstellung hast du von einem starken Gott? Starker Gott. Das Alte Testament ist ja ursprünglich in Hebräisch geschrieben und da heißt das übersetzt, steht im Urtext, im hebräischen Urtext, El Gibor bedeutet tapfer, stark, gewaltig. Oder man kann es auch übersetzen mit starker Krieger. So, und jetzt stell dir mal vor, du solltest diese vier Titel heute Nachmittag zeichnen. Nur heute Nachmittag, nicht auf der Bühne hier, okay? Ja, vier Namen zeichnen. Und unter anderem diesen starken Gott. Welches Bild kommt dir, wenn du das hörst? Starker Gott. Wir haben ja unsere Kunstgeschichte, ja, und das wurde ja schon mal gemalt und es müsste neu gemalt werden. Schaut mal, ich habe mal bei Google eingegeben, starker Gott. Ja, nett, oder? Opa mit Muskelpaketen. Nicht wirklich inspirierend, oder? Dann habe ich das Ganze auf Englisch eingegeben. Die sind ja ein bisschen anders drauf, kam ja das Bild. Oha. Was ist dein Bild, wenn ich dein Bild eingebe? Starker Gott. Wie ist dein Bild? Wir müssen uns ja selbst immer wieder auf unsere Geschichte, auch wir haben ja alle eine Geschichte, die wir hier sind, eine Glaubensgeschichte. Und ich hatte jahrelang ein ganz anderes Bild. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, wie viele von euch, und hatte wie viele von euch auch Kontakt zur Kirche. Und die Bilder, die ich hatte, waren eher so. Ja, Jesus in Gethsemane. Das war mein Bild. Das Bild hing bei meinen Großeltern im Schlafzimmer. Und immer wenn ich da durch bin, das Bild hat mich geprägt. Ja, ich habe nicht gefragt, ob ich das angucken darf. Oder ich habe es einfach geguckt. Ja. Und dann was mir noch kam, so als Bild aus meinen Kindheitsjahren, war hier dieser kleine Junge von nebenan mit den schönen Augen, Jesus genannt. Das war auch ein Bild, was ich hatte. Bilder von starker Gott. Das war für mich Jesus damals und ich weiß nicht, wer Jesus für dich ist. Welches Bild dir kommt, wenn du hörst, starker Gott, 2018 im Dezember. Dieses Bild von Jesus damals, das hat mir als Kind nicht einmal geholfen, wenn ich im Dunkeln nach Hause muss. Da musste ich immer so durch so einen dunklen Weg an Gebüschen vorbei. Und ihr wisst ja, Gebüsche im Dunkeln haben so eine ganz eigene Dynamik. Und im Advent, wenn es dann auch noch der Wind ist, da sieht man Dinge, die sind ganz angstmachend. Als kleines Kind hatte ich immer Angst, wenn ich da durchgegangen bin. Ja? Und ich hätte nie gedacht, dass dieser Mann mit diesen schönen Augen jetzt irgendwie mir hilft. Ja, wir alle haben Bilder von Gott. Und meine Frage heute Morgen ist, die werde ich dir immer wieder stellen, kennst du diesen starken Gott durch Erfahrung? Hast du ihn erlebt? Wissen reicht nicht. Das muss immer wieder geglaubt werden und dann erlebt werden. Und das musste auch das Volk Israel damals glauben, ja, als Jesaja gepredigt hat, 750 Jahre vor Jesus. Die Situation, in der diese Verse entstanden sind, jeder Vers hat ja einen geschichtlichen Background, der ist ja nicht einfach mal für uns 2018 geschrieben, sondern damals in diese Zeit, wo sie gelebt hat. Und dieser Text ist 57 vor Christus entstanden, die Situation, der jüdische König Ahas regierte in Jerusalem. Der befand sich in einer äußerst kritischen Lage, außenpolitisch. Ja, Israel hatte sich aufgespalten, es waren zwei Reiche, das Südreich und das Nordreich. Im Norden 10 Stämme, im Süden der Rest, Benjamin und Juda, die kleineren. Ja. Aber die hatten sich nicht nur aufgespalten, sondern die lagen inzwischen in einem richtig fetten Krieg miteinander. Nordreich hatte sich mit den Syrern verbündet und jetzt waren sie im Krieg gegen Juda, den Kleinen, gezogen und den holen wir uns. Ja, es war ein realer Krieg, ich sag mal so, wie in der Ukraine mit Russland. Menschen starben. Und gerade jetzt rückt diese Armee auf Jerusalem zu, die Übermacht. Da fragt sich der König Jerusalems, Ahas in Jerusalem, was können wir denn noch machen? Wir haben keine Chance. Und dann heißt es in Jesaja 7, das könnt ihr heute Nachmittag mal lesen, sein Herz zitterte wie Espenlaub, der hatte Schiss in der Hose, ja. Und ich kann ihn verstehen. Da kommt diese Weltmacht, ja. Und da kommt ihm dieser Gedanke, ich könnte mich ja noch mit den Stärkeren der Weltmacht, den Assyrern, verbinden. Das waren damals die angesagten Stärksten. Und Ahas dachte, wenn ich mich mit denen verbinde, auch wenn sie heidnisch sind und Götzen anbeten, dann habe ich vielleicht eine Chance. Und vielleicht können wir sie auch noch bekehren. Hat er nicht gedacht, aber. Und in diesem Moment tritt Jesaja auf. Schöne Situation, oder? Und er sagt ihm, Ahas, verbinde dich nicht mit den heidnischen Assyrern. Geh keine falschen Bündnisse ein. Vertrau auf Gott und verlass dich auf ihn. Er kann das. Er wird für uns kämpfen. Was denkt ihr, was hat Ahas gesagt? Ohne fremde Hilfe ist hier alles zwecklos. Wir werden untergehen. Und dann entgegnet ihm Jesaja, Ahas, auch wenn die Lage noch so ausweglos erscheint, vertraue auf Gott. Und Ahas, also er gibt noch ein Angebot. Ahas, wenn du es nicht glauben kannst, dann bitte Gott und er wird dir ein Zeichen geben, dass er mit uns ist. Und Ahas hat genug geredet. Nein, mache ich nicht. Und er lässt sich nicht darauf ein, auf dieses Angebot, was Gott ihm durch den Propheten macht, ein Zeichen zu erbitten. Du kannst glauben, was du willst, da passiert nichts. Das war die Situation damals. Und das wiederholt sich immer wieder. Und wir müssen uns entscheiden, wem vertraust du, wenn es in deinem Leben eng wird? Deiner Erfahrung? Deinen Gefühlen? Irgendwelchen Beratern? Irgendwelchen Stärkeren? Oder erst einmal auf die Zusagen Gottes und sein Wort? Versprochen, das ist der Predigttitel der Reihe. Versprochen. Und mehr bekommen wir nicht. Versprechen. Soweit mal der geschichtliche Hintergrund. Ihr könnt in Jesaja nachlesen, was passiert ist, weil das Ahas nicht vertraut hat. Ich springe jetzt mit diesem Hintergrund aus diesem Text und aus dem Alten Testament mal hinein ins Neue Testament. Auch die Jünger Jesu, 800 Jahre später, mit diesem Jesus, die mit dem Jesus sichtbar unterwegs waren, mussten vertrauen. Und die hatten nur diese Zusagen. Mussten sich entscheiden und ihr Bild immer wieder korrigieren. Ist dieser Mensch, den wir hier vor uns sehen, ist das der lebendige Gott oder ist das nur ein neuer Hoffnungsträger-Mensch? Wisst ihr, für mich ist es beruhigend und beunruhigend in einem, wenn ich die Weihnachtsgeschichte lese, damals. Wisst ihr, sie handelt davon, dass Gott Mensch wird. Und jetzt lasst uns das mal kurz vorstellen. Egal wie du jetzt gerade hier bist, ob du schon daran glaubst, dass Jesus Gott ist oder ob Jesus für dich nur ein Mensch ist. Das ist mir jetzt gerade mal egal. Ich möchte euch mal bitten, lasst euch mal darauf ein, wenn Jesus Gott wäre. Ja? Also Gott soll in Jesus zur Welt kommen. Und ihr kennt die Geschichte. Maria und Josef suchen ein Haus, wo der lebendige Sohn Gottes zur Welt kommt. Und alle sagen, nee, bei mir nicht, keine Zeit, besetzt, ich muss noch einen Weihnachtsbaum kaufen. Ja. Und die Leute haben hier den lebendigen Sohn Gottes vor der Nase und sie erkennen ihn nicht. Sie erkennen nicht. Das ist beunruhigend, oder? Selbst diejenigen, die ihn anfassen konnten, die dann mit ihm auch unterwegs sind, das war nur der Anfang, erkennen ihn oft nicht. Und vielleicht ist es bei dir auch so, in all dem Weihnachtskitsch, das soll der lebendige Gott sein da in der Krippe? Starker Gott ist ein kleines Baby mit irgendwelchen Locken und irgendwelchem Kitsch. Und diese Challenge ist beunruhigend für viele von uns, unsere Zeitgenossen, oder? Aber sie ist auch beruhigend. Warum ist sie beruhigend? Je nachdem, wie man es sieht. Weißt, Gott wird Mensch und begegnet uns erstmal menschlich. Er kommt uns nah in unserer Realität, wird einer von uns. Und wenn Gott direkt als starker Gott kommen würde, dann hättest du gar keine Chance, dich zu entscheiden. Weißt du das? Wenn Gott dir so begegnet in seiner ganzen Fülle, dann liegst du flach auf dem Boden und würdest vergehen. Und er kommt uns als Mensch und das ist ein Angebot. Wenn du ihm so direkt begegnen würdest, nur als starker Gott, ja, dann wüsstest du unmittelbar, du bist wirklich Gott. Kein Götzchen und auch kein Göttchen, den ich mir baue, nicht eine Theologie, wenn ich denn nicht mehr weiter weiß und auch keine tote Religion, sondern er ist der eine lebendige Gott, Allmächtige, der geschaffen hat und der wiederkommen wird und unter dessen Herrschaft wir leben. Starke Gott. Und Gott begegnet uns an Weihnachten erst einmal als Mensch, als kleines Kind. Er wird Mensch, aber dann will er auch einen nächsten Schritt gehen. Keiner von uns soll in einem Weihnachtsglauben stecken bleiben und Jesus als kleines Baby anbeten. Und meine Frage im Advent 2018 ist, bist du bereit dazu? Bist du bereit, dem starken Gott zu begegnen oder möchtest du lieber dein Göttchen haben, was du Weihnachten in die Krippe packst und dann kannst du es als Deko oder als Anhänger oder irgendwie ein schönes Wohlfühlteil haben, aber du willst nicht diesen starken Gott in deinem Leben. Und das ist eine Frage, die ich dir wirklich stellen werde, immer wieder während dieser Predigt. Bist du bereit, den nächsten Schritt zu gehen? Und lass uns das jetzt mal anschauen, wie die Jünger das erlebt haben, diese Veränderung. Die erste Szene, die ich einblende, ist, Jesus, Johannes, Petrus und Jakobus sind auf einer Wanderung. Sind auf dem Weg, vielleicht so auf einen hohen Berg wie den Brocken, ja, stelle ich mal vor. Und bis dahin ist Jesus für sie ein faszinierender Mensch. Irgendwie anders, sie wissen aber noch nicht so genau wie anders, aber faszinierend. Jemand, der gute Reden hält. Jemand, der Hoffnung macht. Jemand, bei dem man sich wohl fühlt. Wie so ein Motivationstrainer. Habt Mut, kommt gut. Ja, so. Irgendwie. Immer gut drauf. Aber der starke, lebendige Gott, der Allmächtige, der ist es für sie noch nicht. Und sie brauchen weitere Offenbarung. Obwohl sie mit Jesus unterwegs sind, brauchen sie weitere Offenbarung. Sie gehen wandern. Wir steigen mal in diese Szene ein, Matthäus 17. Da heißt es, 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Das ist so die Situation. Vielleicht reißen sie gerade einen Witz, wie man auf Wanderungen eben, wenn man geht, mal so macht. Running Gag. Und jetzt von jetzt auf gleich heißt es in Vers 2, da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Noch während er redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke ein. Also es wird richtig heavy. Ja? Von jetzt auf gleich, urplötzlich auf der Wandertour. Das hatte ich mir jetzt so nicht gedacht. Und aus der Wolke, hörten sie eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn. Gott sagte mit hörbarer Stimme, sie sehen diesen Gott nicht, aber aus der Wolke irgendwie hören sie diese Stimme, dies ist mein geliebter Sohn. Das ist Gott, mit dem hier, der hier gerade redet. Das wissen sie sofort, das muss man ihnen nicht sagen. Da gibt es keinen Übersetzer, so Anweisungen, irgendwie im Gottesdienst jetzt aufstehen oder jetzt setzen. So, ne? Das ist Gott. Und dann heißt es weiter, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Auf ihn sollt ihr hören. Und bei diesen Worten erschraken die Jünger zutiefst und warfen sich zu Boden. Ihr Lieben, wir merken, das ist jetzt nicht so ein bisschen Kirche spielen, so ein bisschen Advent feiern, sondern ist Begegnung mit dem Lebendigen. Das war nicht nur einfach nur so eine Predigt hören, da ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und das ist eine komplett andere Nummer. Und dann passiert eben auch Folgendes, das müssen wir auch hören, aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus. Ein kurzer Moment auf einer Wanderung und dann ist es vorbei. Und du denkst, was war das denn? Und du musst es deuten. Von jetzt auf gleich so ein Transformer-Moment, der sie überwältigt. Da kommt plötzlich Ehrfurcht ins Leben rein. Und meine Frage ist, bist du Gott schon mal so begegnet, dass du ehrfürchtig nicht anders konntest als ihn anbeten? Oder weinen? Hast du ihn schon mal erlebt als diesen starken Gott? Sicher nicht so wie hier, das war einmalig, aber anders, aber genauso, als dass du sagen kannst, das ist mein starker Gott. Selbst die Wellen, selbst den Sturm in meinem Leben, all das, ich habe ihn erlebt. Die Jünger hatten hier so einen Begegnungsmoment. Und es ist ein Unterschied, ob ich meinem Gott, an den ich glaube und dem ich folge, so begegne oder nicht. Ob ich nur theoretisch von ihm weiß, gehört habe von anderen, das auch cool finde, wie er im Leben von anderen was macht, das finde ich faszinierend. Aber ich, wo bin ich in der Geschichte? Lasse ich mich ein auf diesen starken Gott, dass mir keiner mehr sagen muss, mein Gott ist stark, sondern ich habe es erlebt. Es ist ja schon bei Menschen oft so, dass wir manchmal überrascht sind von dem, was in dem anderen steckt. So habe ich den noch gar nicht kennengelernt. Auch in Ehe gibt es zunehmende Offenbarung. Oder auch in Kindern. Ja? Oder man muss ja auch Kinder da rauslassen. Unser Sohn wird heute 20, also wir können jetzt nicht mehr nur Kinderbilder zeigen, das geht nicht mehr. Letzte Woche haben wir bewegende Taufzeugnisse gehört und ich war wie viele von euch sowas von überrascht und berührt von der Klarheit und der Schärfe, wie die gepredigt haben hier. Wa? Hammer, habt ihr nicht gedacht, oder? Ich auch nicht. Also, genial, das hat mich überrascht. Aber für die Jünger war das hier noch viel krasser, ja, weil sie hier nicht etwas Menschliches, sondern etwas Göttliches, Übernatürliches erleben. Gott selbst, von jetzt auf gleich, den mächtigen, starken Gott, den die Kinder am Anfang, unser Gott ist ein mächtiger Gott. Das ist gut, das zu singen. Es ist gut, das zu erleben und dann zu singen. Frage, kennst du solche Momente in deiner Jesus-Nachfolge, überrascht von dem starken Gott? Oder kennst du das nur vom Hörensagen? Als ich frisch mit Gott unterwegs war, damals diesen Jesus gerade erst kennengelernt habe, ich war damals 21 Jahre alt, hatte gemerkt, dass eine lebendige Gottesbeziehung tatsächlich möglich ist. Nicht nur Religion, sondern wirkliche, Gott ist mir erschienen, hat meine Sünden mir vergeben. Und dann habe ich angefangen, mit ihm zu leben, aber ich hatte ihn noch nicht als starken, mächtigen Krieger erlebt. Und dann war ich ein Jahr an der Uni, habe Theologie studiert und dachte, boah, ne, wird gut. Ne, kamen die ersten Semesterferien im Sommer und ich habe ein Praktikum gemacht. Ich war mit einer Truppe von jungen Leuten im Saarland unterwegs. Die Geschichte kam mir jetzt diese Woche bei AKK. Ja. Saarbrücken. Meine Erinnerung an Saarbrücken. Man hat ja so Erinnerungen an verschiedene Städte, hast du auch, wenn du an verschiedene Städte denkst. Saarbrücken, was kommt mir bei Saarbrücken? Ja, mein erstes Praktikum während dem Theologiestudium. Wir waren dort in einem sozialen Brennpunkt und hatten dort einen Einsatz vor uns mit Teenagern. Und es ging darum, Teenager, die gerade konfirmiert waren und die den Kopf, die Birne voll hatten, mit ihrem Wissen über Gott in Erfahrungen mit Gott hineinzuführen. Und das ist ein meilenweiter Unterschied, oder? Ja, Klassenzimmer oder Straße? Und es ging darum, wir hatten ein kleines Programm einstudiert, das haben wir aufgeführt in den sozialen Brennpunkt. Und anschließend sollten die Teenager zusammen mit den Mitarbeitern auf die Leute zugehen, mit ihnen über Jesus ins Gespräch kommen und für sie beten, soweit sie das denn wollten, diese Leute. Was die Teens nicht wussten, war, ich hatte selbst das noch nie gemacht. Ich war nur der Theologiestudent und hatte den Titel Theologiestudent, der muss es ja wissen, da kann man sich ja auch hinter verstecken. Ja. Genau wie Pastor. Kannst du auch hinter verstecken. Hauskreisleiter kann man sich auch gut hinter verstecken. Oder was auch immer. Ja. So. Und ich dachte, ach komm, lass dir nichts anmerken, dass du total aufgeregt bist. Ja, wird sowieso keiner kommen und sollen die anderen machen. Und wie das so ist, ja, wie das so ist, Gott hat ja so einen Humor. Dann kam diese junge Frau, sie kam direkt auf mich zu und auf mein kleines Team und wollte Gebet. Und wie betet man für eine Frau vor Teenagern? Und die hatte wirklich eine Not. Die war am Flennen auf der Straße. Hatte ich noch nie erlebt. Alles in dir schreit, hau ab! Ging ja nicht. Ja. Frage, was hättest du gemacht? Was hättest du gemacht in der Situation? Okay. Also, ich habe mein ganzes Wissen hineingelegt in das Gebet, ja, habe die Teenager beten lassen, gut, Amen, Amen, und so weiter gemacht, so. Wisst ihr, wer am meisten aufgeregt war während der ganzen Zeit? Ich. Ich hatte keine Erfahrung über das, was ich jetzt mache, dachte, was denkt die Frau jetzt? Und während ich bete, da hilflos, ne, fängt die weiter an zu flennen, und dann frage ich sie am Ende, geht's denn jetzt? Gut. Und dann ein Teenager fragt, wollen Sie vielleicht Ihr Leben Jesus geben? Und sie sagt, ja. Und wisst ihr, wer am meisten überrascht war von dieser Situation? Das ist ein Bekenntnis. Ja. Dann hat sie sich bekehrt. Das war meine Erinnerung an Annette Karrenbauer, war es glaube ich nicht, aber eine junge Frau im Saarland. Wisst ihr, ich habe an Gott geglaubt, ich habe die Bibel gelesen, aber dass Jesus wirklich der starke Gott, der starke Krieger ist, dass er wirklich eingrifft, das ist eine ganz andere Nummer. So geht es den Jüngern ja auch damals auf dieser Wanderung. Aus dem Mensch Jesus, aus der Religion wird Gott. Ihre Erfahrung ist erweitert. Ich möchte euch noch eine zweite Situation bringen, die mich auch tröstet. Gleiche Jünger. Einige Zeit vorher das gleiche, eigentlich ein sehr ähnliches Erlebnis. Interessanterweise auch die gleichen drei People. Johannes, Jakobus und Petrus. Scheinbar muss Gott uns das immer und immer wieder zeigen. Das kann man mal erlebt haben, damals. Ob ich das heute noch glaube? Ja, niemand. Immer wieder neu. Wir merken, wir haben einen starken Gott auf uns. Also diese Situation war die, Petrus hatte mit seinen Kumpels gefischt. einen schlechten Fang gemacht. Die ganze Nacht waren sie draußen, sie waren ja Fischer. Und jetzt wussten sie am nächsten Morgen, jetzt haben wir nichts zu verkaufen, haben wir nichts zu beißen. Und ihr wisst ja, wie das ist mit der Liquidität, wenn du nichts verdienst, oder? Und wie schnell Liquidität flöten gehen kann. Und so waren die drauf. Und in diesem Setting kommt Jesus und sagt, ich möchte zu dieser Volksmenge reden. Kannst du mich mal rausfahren mit deinem Boot, damit ich zur Menge predigen kann? Bitte! Petrus hat keine Ahnung, wer das ist. Oder er denkt, ja, Mann, komm, der Tag ist sowieso schon gelaufen. Wir fahren halt raus, mache ich noch was Gutes, habe ich wenigstens ein gutes Gefühl. Und jetzt sitzt er da in seinem Boot und hört Jesus predigen. Und er wird berührt, super Rede. Hat wieder Hoffnung, sein Kopf sagt, ja, vielleicht ist Gott doch gut da draußen. Aber sein Herz, das sieht noch nicht, was los ist in seinem Boot. Und dann passiert Folgendes in seinem Leben. Anschließend sagte er, also Jesus, zu Simon, fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Mitten am Tag, klar Mann, ich Fischer, du Redner. Ich ganze Nacht gefischt, du heute Morgen aufgestanden, nix da. Ja, so waren seine Gefühle, aber er reißt sich zusammen, packt das viel netter, als ich das sagen könnte. Ja, Herr, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Und das ist der Unterschied. Weil du es sagst, will ich es tun. Ihr Lieben, der Glaube ist immer und immer wieder ein Wagnis und ein Handeln auf ein Versprechen hin. Dieser Satz ist mir jetzt hier ganz wichtig. Glauben bedeutet, ich handle auf ein Versprechen hin. Und meine Frage ist, auf welche Versprechen hin hast du diese Woche gehandelt? Und dann machst du Erfahrungen mit Jesus. Und wenn du eben keine Versprechen hast, auf die du hin handelst, machst du keine Erfahrung mit Jesus, dann machst du Religion. Ja? Es ist ein Gebet, ein Wagnis, ein Gebet zu sprechen, wenn du heute Morgen hier bist und Jesus noch nicht kennst, dann ist es ein Wagnis zu sprechen. Herr Jesus, ich weiß nicht wirklich, ob es dich gibt, aber ich habe die Ahnung. Und wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Mach das wahr, was du sagst. Es ist ein Wagnis. Oder es ist ein Wagnis, dich auf ein Versprechen zu stellen, wenn du mit ihm gehst und den nächsten Schritt zu gehen. Ja? Wie Petrus hier oder ich damals. Dem starken Gott eine Möglichkeit zu geben, einzugreifen. Dich auf Gott zu verlassen. Was passiert bei Petrus daraufhin? Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Wieder diese Reaktion. Man muss ihm nicht sagen, werf dich nieder, sondern, boah. Er erkennt von jetzt auf gleich, der Mann hier im Boot ist Gott. Und das ist nicht nur der Jesus für die Weihnachtszeit und den Weihnachtskitsch, sondern es ist der starke Gott, der Allmächtige, der unlimitierte Schöpfer. Da heißt es weiter, der ganze Text ist voll, die Textstruktur, er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiten. Und wieder sagt Jesus, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das ist so ganz wichtig, diesen starken Gott mit diesem fürchte dich nicht zu hören. Das geht in Einklang. Gott möchte nicht, dass wir uns fürchten, aber er möchte, dass wir uns Ehrfurcht vor ihm haben. Auch hier wieder dieser Ehrfurchtsmoment. Wieder die Frage, hast du diesen Ehrfurchtsmoment gehabt oder hast du, kennst du sie? Es reicht mir nicht, wenn du sagst, ja, vor 10 Jahren habe ich das auch mal erlebt. Traust du dich heute ein Gebet zu sprechen? Gott, ich möchte so einen Moment mit dir haben im Advent 2018 bis Weihnachten. Ich sagte, wenn du diesem Gott begegnest, dann verändert das dein Leben. Es geht nicht um Religion, sondern es geht um eine lebendige Gottesbeziehung und den lebendigen Gott bei Namen zu kennen. Ich habe euch eben ein Beispiel erzählt von Jesus bezeugen. Jetzt erzähle ich euch ein Beispiel in Bezug auf Finanzen und Krankheit. Ich gebe euch gleich noch ein anderes Beispiel. Ja, ihr wisst es, vor 9 Jahren kamen wir als Familie hierher nach Lüneburg, haben wir alle erlebt, klare Berufung, Neustart mit Gemeinde. Wir hatten den Traum, dass wir zu einer Gemeinde kommen, die leidenschaftlich das Herz Gottes teilt, ihn anbetet und Menschen ohne ihn versucht zu erreichen. Wir hatten den Traum von einer Kirche hier in Lüneburg und der traf auf euren Traum, dass wir gemeinsam etwas sind zum Lob Gottes und nicht nur über ihn reden, sondern ihn demonstrieren in Zeichen und Kraft und durch das Evangelium vorgelebt und demonstriert. Und dass wir mit Gott eine Beziehung aufbauen und die ständig wächst. Und dann kam dieses erste Jahr, weiß ich noch, Mitgliederversammlung. Ich war noch kein Mitglied, war bevor meinem ersten Jahr. Saß ich da auf diesem Stuhl, wo Gerd jetzt gerade sitzt. Und hier vorne die Ältesten. Und die haben mir richtig leid getan an diesem Abend. Und die Situation war sehr bedrohlich. Sehr bedrohlich. Finanzielle Realität unserer Gemeinde. Die Schulden wuchsen, Ältesten hatten keine Hoffnung. Und dann kam diese Mitgliederversammlung und einer von euch hat vorgeschlagen, wir wollten das Gemeindezentrum verkaufen. Und ich hätte Gemeindezentrum verkaufen. Der Ort, wo Gott wirken will. Ich möchte jetzt nicht verurteilen, sondern einfach nur beschreiben, wie es war. Dann kam im ersten Jahr meine Krankheit, auch nicht schön, mittendrin im Alpha-Kurs. Wisst ihr, im Herzen sind oft Zweifel und unsere Situationen sind nicht immer so, wie wir denken und wünschen. Und immer wieder müssen wir sie, wie Petrus, gegen den Zweifel im Glauben aufstehen und sagen, du sagst Jesus. Oft mit zitternden Knien, aber wieder, immer wieder wagen, frei nach dem Motto, schlimmer wird's nimmer. Das ist ein Trost. Schlimmer wird's nimmer. Ja. Wie viele von euch hatte ich in dieser Zeit meine Zweifel und meine Ängste. Ist Gott wirklich stark? In solchen Momenten fühlt es sich so an, als wäre er das nicht. Nicht, dass ihr jetzt ein falsches Bild davon bekommt, da kann man so gut drüber predigen, aber das zu durchleben ist etwas anderes. Unsere Perspektive ist erstmal die Jüngerperspektive. Alles spricht dagegen, dass Gott stark ist. Wie muss ich ein Ahas gefühlt haben, der überfordert war mit diesem Amt des Königs? Wir sehen ein Problem, wir sehen eine Krankheit, wir sehen eine Herausforderung und unsere Perspektive ist nicht in erster Linie, wow, herrlich, jetzt kann Gott eingreifen. Ja, super, gute Chance für ein starkes Wunder, Halleluja. Nein, meistens geht es uns eher so, dass wir traurig werden, uns zurückziehen, ängstlich werden, zweifeln, fragen. Und vielleicht ist es so, wenn wir das hier dein Leben wären, du denkst, ich brauche diese Perspektive. Dann denk nicht, du musst Gefühle entwickeln, sondern alles, was du brauchst, ist deine Bibel aufschlagen und such nach einer Verheißung, eine Zusage, auf die du dich stellen kannst in dieser Situation. Und dann liegt Gott so lange in den Ohren, bis er sagt, yep, habe ich versprochen. Die brauchst du, wenn du die nicht hast. Wenn du das Wort Gottes in solchen Situationen aufgibst, dann hast du verloren. Das ist die Perspektive Jesus. Ja. Jesus sieht einen Kranken und er sieht darin eine Möglichkeit, dass der starke Gott eingreift. Er sieht ein Problem und erkennt darin die Möglichkeit, den ewigen Vater zu erleben. Er sieht einen Konflikt und sieht die Möglichkeit, den Friedefürsten zu erleben. Jesus hat nicht die Perspektive, die wir oft haben, wo Ängste und Zweifel da sind. Und ja, er wird nicht nervös. Und seht ihr, heute eben 8 Jahre später, wenn wir dieses kleine Sonderopfer da angehen, wir sind so viel anders drauf heute. Das ist eine Geschichte, wo wir alle miteinander nachvollziehen können, wie Gott 2009 bis 2018 an diesem kleinen Mini-Beispiel von Finanzen der FEG sowas von gewirkt hat. Wir waren als ganze Gemeinde am Dienstag in der Mitgliederversammlung ergriffen in dem Moment, wo die Zahlen hier vorne waren. Sichtbares Wirken. Aber du musst das für glauben. Du kannst das auch anders deuten. Das liegt bei dir. Wir müssen lernen, Gottes Perspektiven zu sehen. Und ich sage das nur, weil wenn du gerade Probleme in deinem Finanzbereich hast, ich habe einen Freund, der hat jahrelang geglaubt, Gott und Finanzen hat nichts miteinander zu tun. Aber Finanzen machen einen großen Teil meines Lebens aus. Und ich hoffe, dass Gott sich 2018 auch noch mit den Euros auskennt. Ja. Ich weiß nicht, wenn es dir geht, wie du das hörst. Ja. Das ist wie in der Geschichte. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen von einem Mönch. Schaut mal, da ist dieser Mönch. Ja, und ich habe sie mal gehört. Und dieser Mönch übernimmt ein Kloster. Von dem Mönch wird er der Mönchchef. Ja, und diese Verantwortung lastet, Prior heißt es, glaube ich, ne? Diese Verantwortung lastet auf seiner Schulter und das Kloster wird größer und größer. Die Verantwortung, er sagt, too much, zu viel, ich kann das nicht mehr. Gott, das ist einfach zu viel, ich bin der Falsche, ich kann das nicht, bin nicht ausgerüstet und die Mönche sind sowieso, die hören nicht auf mich und fressen und keine Ahnung was. Bin überfordert, hab Zweifel, ich schaff das nicht. Kennst du, oder? Genauso wie wir oft in der Gefahr stehen, unser Leben zu sehen, das Geschäft wird zu groß, die Familie zu reich, zu viel, zu viele Kinder.
Leg mir doch das Blech weg.
Ja. Okay, und dann sagt Gott, was sagt Gott da drauf? Doch, du kannst das. Ich habe dich berufen. Ich habe dich gesandt dazu, du kannst das. Ich habe dir das alles mitgegeben, was du brauchst. Und das Beste, du hast einen starken Krieger an deiner Seite. Und dann fällt bei dem Mönch der Groschen. Ab dann betet er jeden Abend das Gebet. Herr, ich habe da mal eine rhetorische Frage. Die Welt, gehört die dir? Ist die in deiner Hand und trägst du dafür die Verantwortung? Und Gott antwortet ihm, ja klar, wo ist hier das Problem? Ja. Okay, das ist hilfreich für mich, Gott. Und sag mir noch eine andere Frage. Die Mönche hier, die ganzen Mönche, ja, für die ich verantwortlich bin, die du angestellt hast, die so viel essen, gehören die dir oder gehören die mir? Und Gott sagt, ja, die klar, die gehören mir. Und letzte Frage, noch eine Frage. Das ganze Kloster hier, ja, all die Immobilien und weiß ich was, ist das jetzt dein Kloster oder ist das mein Kloster? Weil du bist ja Chef in meinem Leben und eigentlich gehört das Kloster dir, oder? Und Gott sagt, ja klar ist es, gehört es mir. Okay Gott, pass auf, wir machen jetzt einen Deal. Ich gehe jetzt schlafen und du kümmerst dich um dein Kloster. Das ist eine komplett andere Lebenseinstellung. Das ist eine komplett andere Lebenseinstellung. Wenn du Probleme und Herausforderungen hast, wem gehörst du? Wenn du dein Leben Jesus überantwortet hast, dann gehört dein Leben und deine Probleme und all die Herausforderungen gehören ihm. Und wem gehören sie nicht? Dir. Und was macht dann der starke Gott? Wenn du sie ihm überlässt, er wird dir Weisheit geben, das haben wir letzte Woche gehört, und Kraft, sie zu bewältigen. Bist du überfordert mit deiner Familie? Dann übergib sie neu und die ganze Last an Jesus. Und frag Jesus, was ist mein Job hier drin und was ist dein Job? Bist du überfordert mit deinem Dienst in der Gemeinde oder in deinem Beruf oder in deiner Firma, mit deinem Unternehmen? Ist es dein Unternehmen oder seins? Vielleicht muss es zu dem Punkt kommen, wo du auch dein Unternehmen oder deine Familie oder whatever, wo du so dran hängst, kapitulierst. Es ist seine Familie, es ist seine Firma, du bist der Chef. Und diese Perspektive ist sehr herausfordernd, weil sie Vertrauen fordert. Und vielleicht sagst du, das ist nicht realistisch. Und ich möchte heute Morgen noch eine Geschichte auf die Bühne bringen. Ich möchte mal Theo nach vorne bitten. Und Theo, kommst du mal? Theo ist mit seiner Frau auch schon einige Jahre auf der Ehewanderung. Die beiden haben auch etwas erlebt. Und Theo, erzähl, was du erlebt hast mit Hanne zusammen.
Guten Morgen. Es war vor 2 Monaten an einem Freitagabend. Meine Frau ging duschen, kommt zurück und sagt, Theo, ich habe einen Knoten in der Brust. Fühl mal. Und ich fühlte einen Knoten. Und das Erste, was mir im Kopf kam, war, warum passiert dieser Scheiß eigentlich immer am Freitag? Das Wochenende ist ja schon wieder hin, nicht? Nun ja, also haben wir einen Termin dann am Montag, den Frauenarzt angerufen. Termin, der Frauenarzt hat natürlich keine Zeit. Seine Kollegin hatte irgendwo noch was dazwischen. Also hatten wir 2 Tage später einen Termin bei ihr. Und sie war dann eben zum Untersuchen. Und die Frauenärztin sagt, gefühlt, ja, ist was. Hat geguckt, ja, ist was. Aber ich kann Ihnen nicht so sagen, nicht wahr? Ihr Frauenarzt wird sich anrufen. Also Hanne wieder nach Hause, ohne was zu wissen. Und einen Tag später ruft dann abends dann der Frauenarzt an. Der druckste dann auch so rum und sagte, ja, da ist was und ich weiß nicht so recht. Wäre gut, wenn sich das dann die Leute im Krankenhaus angucken. Und machen Sie gleich einen Termin für eine Stanzdiopsie, damit alles dann gemacht wird. Jetzt sind wir schon seit 10 Jahren in so einer Sache in Hannover, wo dann die ganzen Untersuchungen immer läuft, weil wir so ein Programm sind. Und also haben wir in Hannover angerufen und die haben dann gesagt, ja, mal schauen. So schnell kriegt man ja auch keine Termine. Dann haben wir einen Termin bekommen, 1,5 Wochen später, was sehr schnell ist in diesem Krankenhaus. Und wir haben natürlich gebetet, dass alles gut läuft. Am Dienstag, bevor wir den Termin hatten, war auch noch Ältestenversammlung bei uns, also Gemeindeleitung. Da haben wir auch noch mal dafür gebetet. Und kurz vorher musste Hanne ja ihre Überweisung abholen. Und ich habe noch gesagt, Hanne, lass sie die Bilder mitgeben. Das ist eigentlich sowas, was ich sonst nie tue. Das heißt, sonst haben wir nie Bilder mitgenommen vom Frauenarzt oder wenn wir da hingefahren sind. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, nimm Bilder mit. Also habe ich gesagt, hol dir die Überweisung und lass dir die Bilder mitgeben. Und wir sind dann, am Abend davor hat Hanne noch gebetet, Herr, lass alles weggehen, lass es alles gut gehen. Und wir sind dann am nächsten Tag dann dahin gefahren und dann wurde die Mammographie gemacht und dann wurde Ultraschall gemacht und beim Ultraschall fragte dann der Arzt, ja, aber wo ist denn da was? Und er guckte und guckte und guckte und sagte, ich finde nichts. Und ich sag, ja, wir haben die Bilder mitgebracht. Da hat er sich also die Bilder angeguckt, guckt sich die Bilder an, ja, da muss was sein. Also ging das dann weiter. Wieder dabei, die Hanne hatte schon Schmerz in der Brust. Ich finde nichts. Also ich komme gleich wieder. Geht er wieder raus, okay, kommt sein Kollege. Ergebnis. Ja, kommt sein Kollege und sagt, ich finde auch nichts. Und so sind wir natürlich dann raus, ohne Befund. 2 Wochen später rufen sie vom Krankenhaus noch an, dass die Chefärztin sich das nochmal angeguckt hat und gesagt hat, es ist wirklich nichts da. Und so haben wir den Gott gefunden, der stark ist und heilen kann.
Danke, Theo. Danke, Hanne, dass du erlaubt hast, dass Theo das erzählt. Meine Frage ist jetzt, was waren deine ersten Gedanken, als du diese Geschichte gehört hast? Was war deine Reaktion? Bist du bewegt? Freust du dich? Oder denkst du, naja, Zufall? Waren das wirklich Knoten? Bleiben die wirklich weg? Was ist realistisch? Was ist realistisch? Diese Frage musst du immer wieder stellen, wenn du mit Gott unterwegs bist. Weil das sagt dir keiner. Das musst du in deinem Herzen deuten. Ob du da rausgehst und diesen Schritt machst oder in der Skepsis bleibst. Dem Jesus kannte diese Kämpfe auch. Und das ist mein Schluss. Ich will nochmal zurückgehen, auch wie ist denn Jesus als Mensch selber damit umgegangen mit seinen Zweifeln? Ja, Geschichte ist die, Jesus erlebt, wie sein Cousin Johannes der Täufer gefangen und dann auch hingerichtet wird. Mit ihm ist er aufgewachsen. Als Mensch kann man sagen, das war einer seiner besten Freunde. Und er wird aus diversen Gründen getötet, kannst du zu Hause nachlegen. Und Jesus war ja 100% Mensch. Das heißt, seine Gefühle und seine Reaktion sind genauso wie unsere auch. Und wie reagiert ein Mensch darauf? Erstens, er verliert einen seiner besten Freunde. Zweitens, er verliert ihn, weil sein Freund straight mit Gott lebt. Die haben das gleiche Herz. und dem damaligen Herrscher ein Feedback gegeben hat, dass der Herrscher in Sünde lebt, daraufhin. Ne? Drittens stirbt sein Cousin auch dafür, wofür Jesus steht, und Jesus wird ziemlich deutlich klar, auch das sind ja auch ne, Prozesse. Dieser Freund hat ihn eingesegnet zu seinem Dienst, der war wie ein geistlicher Vater als Mensch, ein Gefährte, der das gleiche Herz hatte, und jetzt ist er tot. Nicht durch Alltagsschwäche, sondern hingerichtet durch den König. Und die Frage ist, wer hat wirklich die Macht? Wer hat wirklich die Macht? Und was macht Jesus jetzt? Krise. Was macht Jesus jetzt? Und es heißt im Matthäus-Evangelium, er zieht sich zurück in Stille und Einsamkeit. Das war seine Reaktion. Weißt du, warum? Und schaut mal, was jetzt kommt, ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn etwas passiert, was wir nicht verstehen, sind wir in der Gefahr, unser Gottesbild zu verändern oder unsere Theologie zu verändern. Umzuschreiben. Wir werden entweder bitter auf Gott oder entschuldigen ihn oder erklären ihn. Aber wir vertrauen ihm nicht mehr. Wir werden religiös, ziehen uns zurück, sind noch da. Aber bei solchen Geschichten, da werden wir zurückhaltend. Es fängt an, dein Glaubensbild zu verändern. Dein Erlebnis passt gerade nicht zu einem starken Krieger und Gott, also schreibst du deine Theologie von Gott um. Was macht Jesus? Schreibt er seine Theologie von Gott um? Nein. Er hat die gleichen Gefühle, die gleichen Fragen, aber er schreibt seine Theologie nicht um. Aber er nimmt sich Auszeit, er nimmt sich Zeit, darauf einzugehen. Ja. Wisst ihr, was er nicht tut? Er klagt Gott nicht an, warum hast du das gemacht? Das bringt mir nichts weiter. Aber in dem Herzen beginnt in solchen Situationen ja ein Kampf. Und der Punkt ist jetzt der, warum ist das ein kriegerischer Begriff, ein starker Gott? Weil der Kampf in meinem Herzen einen starken Gott braucht. Und wenn Gott kein starker Gott ist, kann er ihn in meinem Herzen nicht kämpfen. Aber weil er ein starker Gott ist und wenn ich ihn in mein Herz lasse, gewinnt er meine Kämpfe. Er gewinnt meine Kämpfe. Und ich muss ihn nicht alleine kämpfen. Und meine Frage ist, sehe ich das Problem oder sehe ich Gottes Möglichkeiten? Und guckt mal, was Jesus macht. Er kommt der Schicksalsschlag und Jesus nimmt ihn wahr. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wahrnehmen, wenn etwas passiert, was nicht in unser Gottesbild passt. Und er zieht sich zurück und dass er sich die Zeit nimmt, Rückzug, Stille und Gott sucht. Ja, und vielleicht brauchst du das im Advent. Vielleicht brauchst du das im Advent. Meine letzten Wochen waren voll und ich habe Anfang des Monats 2 Tage Stille gemacht. Einfach mal geordnet. Und mitten hinein habe ich voll geflennt vor Jesus. Und dann war Jesus da. Und getröstet und aufgerichtet. Und es ist gar kein Problem. Wisst ihr, was dann Jesus macht? Er sucht diese Stille. Und danach kommt er aus der Stille. 5000 Leute laufen ihm nach. Es steht da, er hat volle Erbarmen. Er ist nicht über, er ist nicht menschenmüde. Er sagt, oh, lauft ihr alle weg. Nein, voller Erbarmen. Er macht sie alle satt, er predigt, er heilt. Und da heißt es, wenn man das Evangelium liest, das Matthäus-Evangelium, er heilt sie alle. Und ab diesem Moment müssen sie nicht mal, muss er nicht mal mehr beten. Sie berühren nur den Saum seines Gewandes und sie werden gesund. Sprich, seine Autorität hat zugenommen durch den Schicksalsschlag. Sein Glaube hat zugenommen und hat sich nicht zurückgezogen. Aber wenn du nicht in der Form wie Jesus auf deinen Schicksalsschlag reagierst, wirst du deine Theologie umschreiben und du wirst dann Skeptiker werden. Und Gemeinde ist dafür da, dass wir in den Schicksalsschlagen zusammenstehen, füreinander beten. Gemeinsam da durchgehen und nicht alleine jetzt da bleiben. Einsamkeit mit Gott ist wichtig, aber nicht die selbstgesuchte Einsamkeit in die Depression. Und meine Frage ist, wo stehst du mit diesem Gott? Wo stehst du mit diesem Gott? Ich glaube, die meisten von uns haben diese Herausforderung und wir müssen neu denken über Gott. Egal, ob du dich jetzt schon als Christ bezeichnest oder noch nicht. Wenn du sagst, mein Leben ist gerade dunkel, meine Gedanken, vielleicht hast du auch Dinge erlebt, wo du anschließend dein Gottesbild verändert hast. Ich möchte dich an Christi Statter bitten, verändere dein Gottesbild und erkenne den wahren Gott und komm neu zurück. In unserem Leben mit Jesus, da sieht es am Anfang, du kommst zum Glauben und alles sieht so klar aus. Und dann kommt dieses Leben und da sind auch Einschläge. Wir müssen sie wahrnehmen und sie Jesus hinhalten, uns trösten lassen. Und er kommt, er ist auch der Tröster, der starke Gott. Und aufstehen. Ich brauche das immer wieder. Buße tun in der Bibel heißt, ich kehre um. Das ist ein Angebot. Ich muss das nicht. Ich darf das. Und heute ist ein Tag von Umkehr. Und egal, wo du bist, und auch an den Bildschirmen, wenn heute Morgen, wenn du zuguckst, du hast keine Beziehung zu dem lebendigen Gott, oder du bist gefangen in Bitterkeit und du traust dich nicht mehr in Gemeinde, dann kehr um, weil da ein Jesus ist, der auf dich wartet. Und er hat noch gute Pläne mit dir. Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich brauche dich. Du darfst dieses Gebet beten. Wenn du mit Jesus gehst, dann bete dieses Gebet. Ich will dir, dem unlimitierten Gott, begegnen. Hier sind meine Herausforderungen. Ich habe keine Hoffnung. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Hier sind meine dunkelsten Stellen. Ich glaube, das sind heute Morgen Leute hier, die brauchen dringend diesen Moment mit Jesus. Und er ist da. Ich werde jetzt gleich beten und wenn du willst, dass ich für dich bete, dann kannst du gleich aufstehen und ich bete für dich. Das Zeichen an Gott, nicht für mein Gebet. Das ist ein Schritt, ich will das, Jesus. Ich brauche dich, diesen starken Gott. Und du weißt, wo das ist. So, wenn du das willst, dann möchte ich dich jetzt bitten, steh auf. Das ist ein Zeichen an Jesus. Jesus, ich brauche dich. Jesus, und so sind wir heute Morgen hier vor dir. Auch mit den ganzen Leuten an den Bildschirmen, aber auch hier vor Ort, lieber Herr. Und da sind diese Leute, die noch gar keine Beziehung zu dir haben und die gerade einen Schritt machen. Und ich bete, lieber Herr, dass du hineinkommst in ihren Wunsch. Offenbare du dich als der Lebendige, als der Retter und Heiland und der Vergeber von Schuld und Sünde und der Wiedergutmacher und Hoffnungsbringer. Da sind die unter uns, die schon lange mit dir leben und in den letzten Wochen oder Jahren oder irgendwo auf ihrer Reise mit dir einen Schicksalsschlag erlebt haben. Und da ist diese dunkle Stelle. Und es ist irgendwie verschlossen vor dir. Und Herr, das ist jetzt dein sicherer Ort und komm hinein in diesen dunklen Raum, lieber Herr, und lass da Licht hineinfallen. Lass sie erleben, dass du der starke Gott bist, der unsere Kämpfe kämpft und der diese Kämpfe sieht und kämpft. Herr, und da, wo wir als Gemeinde ja nicht in dem sind, wo du hin willst, bete ich, dass du uns Mut gibst, den nächsten Schritt zu gehen. Herr, wir wollen dich erleben und bekennen und bezeugen als den starken Gott. Amen.